Literatur. Literradio.
Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Bei mir im Studio darf ich nun Richard Schubert begrüßen.
Hallo, freut mich.
Richard, auch nach vielen Jahren und nachdem ich mich eigentlich doch als Kenner deines Oeuvres empfinde.
Du bist das also.
Naja, nicht ganz allein, glaube ich. Gelingt es dir doch noch immer wieder, mich zu überraschen. Ich kannte dich bislang vor allem als Experten für Südosteuropa. Nun hast du mit Bus nach Bingöl, erschienen bei Traber, ein Buch vorgelegt, das in der Türkei spielt.
Das ist einmal bis jetzt richtig, ja.
Bevor wir auf den Text an sich eingehen und vor allem auf den Inhalt des Textes, vielleicht ein paar Worte zur Genese, die ja mindestens so beeindruckend ist wie der Text selbst.
Und vielleicht kann ich so dem ein paar Worte zum Expertentum vorausschicken. Experte, Südosteuropa, ja, das ist halt, so kennst du mich, weil ich vielleicht ein Musikfestival herausgegeben habe und einige Texte auch dazu geschrieben habe. Oder mein erstes Theaterstück hat am Balkan, also in Bosnien, während des Krieges gespielt. Also ich würde mal sagen, ich habe in erster Linie dann einen universellen oder einen universalistischen Fokus, aber natürlich gibt es Schwerpunktgebiete. Und Vorderer Orient, Türkei, ist ein Schwerpunktgebiet, das meinem Interesse für den sogenannten Balkan oder Südosteuropa eigentlich vorausgegangen ist. Was viele nicht wissen mögen, aber ja, ich kenne halt Leute aus der Türkei, aus der kurdischen Szene eigentlich schon seit, lass mich nachdenken, jetzt bin ich 52, ja, seit 32 Jahren oder länger, seitdem ich in Wien bin und habe mich immer natürlich, also je jünger man ist, desto weitere Interessensgebiete kann man sich leisten. Irgendwann mal muss man sich dann fokussieren, weil die kognitive Aufnahmefähigkeit gar nicht mehr so stark ist, aber das war immer schon so eines meiner Schwerpunktgebiete und da habe ich dann halt, in jungen Jahren ist man eher Orientalist und so weiter, also und dann beginnt man sich immer mehr halt, und das war recht schön, wenn du Leute kennst, die auch politisch engagierte Menschen, die auch flüchten mussten, man ist immer in Tuchfühlung auch mit der aktuellen politischen Lage, was einem dabei hilft, irgendwelche Projektionen auch zu überwinden. Ja, damit ich nicht so weit abschweife, du hast mich nach der Genese gefragt. Das Witzige ist, ich habe eigentlich dieses Buch, wir haben zuerst darüber gesprochen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2006 oder 2007 war, die ersten Texte sind eigentlich in dieser Zeit entstanden, nämlich die letzten Kapitel, witzigerweise. Ich habe es als Novellen konzipiert gehabt und ein paar Freunde, einer davon war auch ein Kurde aus Dersim, hat mir dann geraten, das ist so interessant, mach doch gleich mehr daraus, mach einen Roman daraus. Und dann habe ich mir das überlegt und habe es immer im Hinterkopf gehabt. Und immer so in ruhigen Stunden, wenn es dann wieder in mein Bewusstsein zurückgekommen ist, habe ich daran geschrieben. Dann oft, es hat Phasen gegeben, wo ich auch sogar vergessen habe, dass dieses Projekt überhaupt existiert. Ich bin trotzdem immer wieder zurückgekehrt dazu, habe mich aber nicht so richtig anfreunden können. Dann so 2014, wie sich die Lage in der Türkei zugespitzt hat und wie die AKP, der man ja am Anfang auch auf sehr viel Kredit und gegeben hat und auch Hoffnungen an sie geknüpft hat, als eine postkemalistische Partei, wie die sich halt begonnen hat, immer stärker ihren wahren Charakter mit einem verschärften Nationalismus und Islamismus zu zeigen, haben wir gedacht, eigentlich habe ich das schon vor ein paar Jahren geschrieben, also eigentlich hätte ich den Roman viel früher schreiben sollen. Und dann kam auch noch der Putsch 2016 und dann habe ich den Roman endgültig fertig geschrieben. Das ist die Genese. Und bis er dann einen Verlag findet, das dauert dann wieder eine Zeit.
Das Buch führt uns in diese kurze liberale oder scheinbar liberale Phase nach Erdogans Machtantritt, muss man sagen. Weil Übernahme war es damals ursprünglich noch nicht. Mhm. Das kam erst später, in meiner Wahrnehmung jedenfalls.
Der Roman spielt im Jahr 2008. Und es ist eine Zeit, wo es auch einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat in der Türkei und wo es Anzeichen dafür gegeben hat. Also in erster Linie ist Erdogan und die AKP mal angetreten, die kemalistische Nomenklatura zu zerbrechen. Und ja, da hat es Ansätze gegeben der Stärkung von Minderheitenrechten. Es hat fast so ausgesehen, als würde der Konflikt mit der PKK beigelegt werden und so weiter. Leute, die sich besser ausgekannt haben und die ein bisschen desillusionierter waren, weil sie halt die Geschichte, die türkische, schon besser kennen, wussten natürlich, dass man diesem Burgfrieden nicht über den Weg trauen kann, beziehungsweise dass diese neue politische Kraft sogar die Macht hat, viel schlimmer zu werden als die Kemalisten, weil es ihr gelingen würde, auch die Bevölkerung in weiten Teilen auf ihre Seite zu bringen. Also mit Mitteln der Basisdemokratie sozusagen. Während vorher ist die Bevölkerung eigentlich immer so schön wie im Osmanischen Reich einer autokratisch regierenden, zwar demokratisch gewählten, aber autokratisch regierenden Regierung gegenübergestanden.
Mit Unterbrechungen, in denen das Militär die Macht übernommen hat.
Genau, das war 1980 zum Beispiel und ja, in den 60er Jahren. Ja.
So eine Art, je nach Standpunkt Sicherheitsnetz, könnte man schon sagen, für die Beibehaltung des Kemalismus und insbesondere des Laizismus.
Dasselbe übrigens in Ägypten, also das ist ein Muster, das sich in verschiedenen Ländern der Region auch wiederholt.
Nachdem wir uns jetzt ein wenig mit dem Hintergrund deines Romans beschäftigt haben, kommen wir auch ein wenig zur Geschichte. Die Hauptfigur, Ahmet Aslan, Kurde, lebt in Österreich, nachdem er aus der Türkei geflohen ist. Er war politischer Aktivist, wurde verhaftet und gefoltert. Jetzt, in diesem scheinbaren Aufblühen nach dem Machtantritt Erdogans, traut er sich erstmals zurück in seine Heimat.
Ja.
Wir finden uns im besagten titelgebenden Bus nach Bingöl, wo schon unter den Mitreisenden gewisse Grundarchetypen, möchte ich fast sagen, der damaligen türkischen Gesellschaft versammelt sind. Da ist die Kemalistin, da ist der junge Soldat, der zu seiner Einheit unterwegs ist, da ist ein mysteriöser Deutscher. Und da ist eben Ahmet Aslan.
Und zwei Frauen auch. Eine neue religiöse AKP-Aktivistin und ein junges Mädel aus Bingöl, die nach Istanbul zur illegalen, sondern zu einer legalen Abtreibung gefahren ist. Aber ihre Familie würde das natürlich nie akzeptieren. Und Kemalistin ist sie nur in der spöttischen Bezeichnung von Ahmet Aslan, weil er davon ausgeht, dass eine moderne, konsumfreudige Frau aus der Oberschicht nur eine Kemalistin sein kann, selbst wenn sie überhaupt keine politischen Ansichten pflegt.
Er wird dann in einer Pause auf der Fahrt eines Besseren belehrt. Und dann wäre da auch noch eine Leiche, die nicht im Keller, sondern im Kofferraum sich befindet.
Das ist oft so üblich, dass Tote, wenn sie in ihre Heimatdörfer überführt werden, im Gepäcksraum mitfahren, zwischen den Koffern. Das habe ich selber erlebt. Also nicht selber im Sarg, aber ich habe es erlebt, dass ein Sarg im Gepäckraum angeliefert wurde, sozusagen.
Auf der Reise denkt Ahmet sehr viel zurück an seine Erlebnisse in der Türkei. Auch aber in Österreich und insbesondere in Wien. Dadurch zeichnest du natürlich auch ein Bild der Wiener, vor allem türkischen Community, die ich als extrem geteilt empfinde. Weil auf der einen Seite sind da eben Menschen, die vor Regimes geflohen sind, unterschiedlicher Art. Es gibt, glaube ich, auch heute Menschen, die die Türkei fliehen wegen Erdogan. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr stark die Fraktion der Erdogan-Jünger und Jüngerinnen.
Ich meine, der Fehler liegt schon, es ist immer, die Nationalisierung liegt oft im Auge des Betrachters. Das fängt schon an, wenn wir von türkischer Community sprechen. Wir gehen da wirklich von einer Einheit. Wir gehen davon aus, dass Menschen, die aus einem Land kommen, ein Gemeinschaftsgefühl hierher tragen. Ja, natürlich ist es viel stärker fragmentiert von Schichten, sozialen Gruppen, Klassenunterschieden und so weiter, auch ethnischen natürlich, Menschen kurdischer Herkunft und so weiter. Es gibt sehr viele Überschneidungsmengen. Ja, wichtig, ganz wichtig war auch das Buch, damit das die Zuhörer auch ein bisschen verstehen, ist auch eine Art Hommage gewesen an eine vergessene politische Generation, die in den 70er Jahren, das war die türkisch-kurdische Linke, die kurdische Identität hat damals noch nicht diese Rolle gespielt, die es heute spielt, die fast vergessen, die wirklich einen internen Widerstandskampf gegen die Regierung, auch dann später gegen die Militärregierung geführt haben. Und da habe ich auch einige, nicht wenige kennengelernt, die mir immer faszinierende Geschichten erzählt haben. Und diese Geschichten haben mich sicher sehr beeinflusst. Also das war wirklich so, dass ich dann auch irgendwie meinen Respekt ihnen quasi zurückerstattet habe, indem ich sie, ihre verschiedenen Geschichten, die sich halt in einer fiktiven Figur bündelt, dann gewürdigt habe auch. Und natürlich habe ich die Gelegenheit auch genutzt, die Widersprüche, die so ein Mensch dann innerhalb der österreichischen Gesellschaft hat. Ich meine, dieser Ahmed Aslan ist eine ziemlich zerrissene Figur. Er ist hin und her gerissen zwischen seiner linken Vergangenheit und seiner Anpassung, zwischen einer ehemaligen, sagen wir so, universalistischen, eher leninistischen Prägung und dieser neuen linksnationalistisch-kurdischen, die er ja am Anfang ablehnt und die er auch viel zu wenig kennt. Hin und her gerissen dann zwischen den alten, den Konflikt zwischen den liberalen Bürgersöhnchen innerhalb der Linken und einer eher plebejischen Linken, wo er herkommt aus Ostanatolien, und dann auch zwischen der Multikulti-Szene mit ihren Projektionen, der österreichischen, und dann seinen eigenen Erfahrungen und so weiter. Und die muss er halt alle verkraften. Und er leistet sich dann auch als jemand, der sich über die Romantiker innerhalb seiner Community, also seiner Freunde, lustig macht, leistet er sich natürlich dann auch eine sehr große romantische Hoffnung in das Dersim. Dersim ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Buch, weil es nicht nur Türkei oder Ostanatolien ist. Dersim hat eine eigene Geschichte und auch ein bisschen eine eigene ethnografische Struktur, und er leistet sich natürlich sehr viele Projektionen, romantische, die natürlich dann, wie das so die Natur der Sache ist, an den Felsen der Berge zerschellen.
Gut, die romantischen Projektionen leistet er sich teilweise auch, um eben dem Bild seiner Freunde zu entsprechen.
Das sind vor allem die Projektionen, die ihm von der österreichischen Gesellschaft entgegengebracht werden, nämlich von einem gewissen Milieu von kulturell aufgeschlossenen, antirassistischen Menschen und so weiter. Und da habe ich nicht viel, ich will mich nicht ständig wiederholen, weil das meiste habe ich schon früher geschrieben zu diesem Thema, aber in einem Kapitel lasse ich ihn dann noch in einem Stream of Consciousness, lasse ich ihm dann noch seine Unzufriedenheit oder seinen Unmut über diese Projektionen, denen er sich ständig ausgesetzt gefühlt hat und die ihn und auch seine Freunde auch dorthin drängen, eine Identität zu entwickeln, die dann von seinen Bekannten aus Österreich quasi verstanden wird und approbiert wird. Die bleibt ja nie gleich, sondern die ist ein ständiger Work in Progress. Und irgendwann mal können sie sich wegen der Bestätigungsmöglichkeiten, die sie haben, auch erotische Bestätigungen, gar nicht leisten, dem einen Widerstand zu leisten, sondern sie werden das, als was sie gesehen werden.
Du wirfst einen Blick auf eine Türkei fernab jeglicher Tourismuszentren, auch fernab der großen Städte. Es geht eigentlich ums weite Land. Mhm. Der Begriff Dersim, den du vorher ins Spiel gebracht hast, ist eigentlich ein verpönter Begriff in der Türkei. Also da gibt es einen neuen Namen.
Ja, das heißt Tunçeli, also offiziell. Dersim war früher eine viel größere Provinz, also Teile von Erzincan und Bingöl, das sind jetzt Verwaltungseinheiten, haben auch zum historischen Dersim gehört. Und Dersim hat eigentlich, das hören wir natürlich, es gibt einen eigenen Dersim-Patriotismus, der auch sehr stark mit Alevitismus zusammenhängt. Früher hat Dersim Desim geheißen, und da ist einfach durch einen Schreibfehler eines Verwaltungsbeamten ist dann das R oder die Entsprechung des Rs in arabischer Schrift, da kenne ich mich zu wenig aus, reingerutscht, und seitdem heißt es Dersim, so viel zur Invention of Traditions.
Dersim ist dann schon so etwas wie ein fiktiver Hoffnungsort für die Menschen, die dort leben.
Vor allem für meine Hauptfigur und für sehr viele Kurden, sehr viele auch türkische Linke. Der Dersim-Mythos, der natürlich wie jeder Mythos auch einen wahren Kern hat, war der, dass es eine sehr starke gebirgige Region ist, die nie so stark feudalisiert war, weil es eher eine Stammesgesellschaft war und die natürlich, das gehört auch zur Romantik dazu, das haben wir bei den Tirolern oder bei den Montenegrinern, die sich halt schwer unterwerfen ließen. Dazu kommt, dass ein Großteil der Bevölkerung dort Aleviten waren, was sie automatisch in der Präponderanz des sunnitischen Islams zu Außenseitern machte. Und man muss sagen, dass sehr viele, dadurch, dass diese Gesellschaft alevitisch war, obwohl sie sehr, sehr archaisch war, hat sie dann auch schneller einen Zugang zum Modernismus und zur Modernität innerhalb der Türkei gefunden. Und viele wichtige sozialdemokratische oder kommunistische Aktivisten sind aus Dersim gekommen. Auch die nicht wenige in der ersten Gründungselite der PKK waren Leute aus Dersim. Größtenteils kurdische Bevölkerung natürlich oder kurdischsprachig.
Kurdisch und sehr stark auch armenisch.
Ja, ursprünglich natürlich schon. Nur halt sehr viele Armenier sind entweder in der Bevölkerung selber aufgegangen oder sind schon sehr früh das Land verlassen müssen. Also es gibt zwar sehr viele Menschen mit armenischer Abstammung, sicher in Dersim, aber es gibt dort keine armenischen Dörfer mehr, soweit ich weiß. Was natürlich, das gehört auch zum Mythos dazu, in Dersim sind Armenier während der Massaker zu Beginn dieses Jahrhunderts nicht nur, aber größtenteils schon auch geschützt worden von ihren kurdischen Nachbarn.
Die Massaker, die von jeglicher türkischer Regierung seither, welcher Richtung sie auch angehört hat, geleugnet wurde und ja, man kann sagen...
Du sprichst jetzt von den Armeniern, Massakern an den Armeniern.
Ich spreche vom Genozid
ja.
An den Armeniern, an dem ja auch Österreich in einer gewissen Weise beteiligt gewesen ist.
Mhm. Ob Österreich als man kann es schwer sagen, dass Österreich beteiligt war, weil es Österreich als Staat damals noch nicht gegeben hat. Das war damals die K&K-Monarchie. Du sprichst auf das Stillschweigen der Konsulate und der Botschaft und so weiter.
Auf die Duldung, ja.
Ja, und vor allem natürlich haben auch die Deutschen große Interessen gehabt. Die haben damals Eisenbahnen gebaut in der Türkei und so weiter. Also es hat sowohl Anklagen gegeben von Deutschen in der Türkei als auch Wegschauen und Duldung. Also beides eigentlich.
Du zeichnest ein äußerst differenziertes Bild der Menschen, der Region. Also es ist weit entfernt von allem Schwarz-Weiß. Es gibt weder die Guten noch die Bösen. Es gibt verschiedenste, durchaus ambivalent zu beurteilende Positionen. Und da ist ein Beispiel natürlich Ahmeds Bruder.
Mhm. Kerim, ja. Kerim ist ein, so wie es nicht wenige gibt, eine Art Dorfintellektueller, der aber nie in die Großstadt gegangen ist, sondern zu Hause geblieben ist. Und sich das auch zugute hält im Vergleich. Es geht hier in dem Buch natürlich auch um einen archaischen Bruderkonflikt. Ahmed Aslan kehrt heim, um vor allem noch einmal seine alte, sehr greise Mutter zu sehen, die insofern interessant ist, weil sie nur vorm Fernseher sitzt und Telenovelas anschaut und er sich ja von ihr hochinteressante Geschichten aus ihrem Leben oder Folklore aus der Region. Er will quasi wie ein Ethnograph noch ihre Erinnerungen aufschreiben und die scheinen gelöscht oder überschrieben zu sein von mindestens 324 Serien ihrer Lieblingstelenovelas. Das ist dann wieder etwas, was universell ist. Da habe ich zum Beispiel auch meine eigene Familiengeschichte auch mit eingebaut. Also in Wirklichkeit sind diese Sachen ja, wer glaubt, eine kulturelle Grenze mit diesem Buch zu überschreiben, dem werde ich oft eine lange Nase ziehen, weil es geht da um Dinge, die uns auch sehr vertraut sind. Eine der Hauptaussagen des Buches ist es auch, dass man sich diese Kulturgrenzen, die man sich zieht, entweder um sie abzuwerten oder um sie aufzuwerten, die kann man sich abschminken, weil die Mentalität von Bauern und von Großstadtbewohnern und so weiter ist eigentlich auf der ganzen Welt relativ gleich mit faszinierenden kulturell lokalen Abwandlungen. Aber zurück zu seinem Bruder. Der Bruder war einige Male Bürgermeister, ist Biobauer.
Also eines kleinen Ortes.
Eines kleinen Ortes. Er ist ein sehr geschickter Kerl und so weiter. Er ist ein windiger Kerl, aber er tritt mit seinem Bruder auch immer in einen geistigen Wettstreit ein. Also er macht sich lustig über die Ideale und die Prinzipien treu seines Bruders und verkörpert eher das Prinzip des windigen Pragmatikers, der, um etwas voranzubringen, sich einfach mit den Gegebenheiten auseinandersetzen muss. Das ist zum Beispiel eine AKP-Regierung, während man, das ist der ständige, schwelende Vorwurf, während man in Wien im Kaffeehaus recht groß daherreden kann und recht prinzipientreu sein kann. Da kehrt auch wieder ein bisschen der alte Konflikt, der schon in der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts, zum Beispiel in Rameaus Neffe, einem meiner Lieblingsbücher, zwischen dem prinzipientreuen Humanisten und dem windigen Zyniker, und wo immer dann zum Schluss eigentlich offen bleibt, wer jetzt die fortschrittlichere Figur ist und so weiter. Und da spaltet sich ja die Diderot auch auf, und in gewisser Hinsicht habe ich das dann noch einmal, diesen Konflikt oder diese Aufspaltung, die auch teilweise eine Spaltung in meiner Person ist, habe ich dann noch einmal inszeniert und ja, gezeigt, dass es durchaus auch in Westkurdistan bzw. Ostanatolien genauso funktionieren kann. Aber es soll auch nicht der Eindruck entstehen, als wäre das jetzt nur ein Politthriller und so weiter. Es ist eigentlich konzipiert gewesen als eine sehr ruhige Novelle über die Lebensbilanz eines Menschen, der in seine Kindheit zurückreist. Es sind auch viele Naturbeschreibungen drinnen. Es haben die Steinrebhühner und eine bestimmte Pilzart mindestens so eine starke Präsenz wie die politischen Ereignisse. Ich sage jetzt bewusst, also jeder Mensch, der aus dieser Gegend kommt, erzählt von einer bestimmten Pilzart, deren Namen ich jetzt vergessen habe, Kinkore, und dem Aufflattern der Steinrebhühner. Das sind so Marken der Sentimentalität, die Leute an ihre Heimat dort verbinden.
Nicht zuletzt möchte ich auch erwähnen, dass es sich um ein äußerst unterhaltsames Buch handelt. Nicht in allen Passagen, aber doch in etlichen. Und innerhalb des ganzen, oft grausamen Realismus gibt es auch vereinzelt Figuren, denen etwas quasi Märchenhaftes anhaftet. Da denke ich zum Beispiel an den doch sehr heldenhaften Widerstandskämpfer, der Ahmed auch einmal das Leben rettet.
Mirhad Balek. Mirhad Balek ist eine Figur, die dem jungen Ahmed im Gefängnis begegnet und schon vorher im Widerstand. In einem Kapitel wird die Schlacht der Neusiedler, es sind ja sehr viele Menschen aus Anatolien, ländliches Proletariat, und haben sich illegal in Istanbul angesiedelt, haben dort ihre Baracken und Häuser gebaut, und die sind geschliffen worden, und da hat es wirkliche Schlachten gegeben. Die sind nämlich unterstützt worden von linken Aktivisten, die in den verschiedenen Gruppen und Parteien organisiert waren. Also es war wirklich praktische Widerstandsarbeit, sich um diese Leute zu kümmern. Das war großartiges zivilgesellschaftliches Engagement, und da hat es eine Schlacht gegeben am 1. Mai, die hat wirklich stattgefunden, und die beschreibe ich. Und dort begegnet mein Held dieser Figur des Mirhad Balek, ein heldenhafter Kizilbash, ein Alevit, ein Linker, der aber theoretisch völlig ungebildet ist, sondern einfach halt ein Rabauke ist, aber auch seine ritterlichen Ideale hat. Und in ihm sieht Ahmed Aslan so den Inbegriff eines alevitischen, charaktervollen Helden, der alles, was ich da beschreibe, ist gar nicht so märchenhaft. Diese Menschen hat es teilweise wirklich gegeben. Zum Beispiel die Figur des Mirhad Balek, die ist nicht so erfunden wie andere.
Fast noch märchenhafter, mythischer, aber auch sehr viel poetischer ist die Figur des kleinen Mädchens.
Ich will nicht zu viel verraten, das ist eine Figur, die auch ein bisschen einen unheimlichen, mysteriösen Aspekt in das Buch reinbringt. Dieses kleine Mädchen, das begegnet ihm, sie trägt sogar noch traditionelle kurdische Tracht, was schon ein bisschen verdächtig ist, weil das macht dort niemand mehr, und sie hütet Ziegen in einem vergessenen Tal. Und es ist wie so eine märchenhafte, Astrid Lindgren-hafte Rückkehr in die Träume seiner eigenen Kindheit. Es gibt auch so eine gewisse Art von Verliebtheit. Also er erinnert sich zurück, wie er verliebt war als Junge, und hat schon Pläne, dieses Mädchen aus dieser Enge, dieser dörflichen, in die er ja sehr viel hineingelegt hat. In Wirklichkeit langweilt er sich natürlich nach wenigen Tagen, was vorauszusehen war. Aber er nimmt sich fest vor, das Mädchen nach Wien mitzunehmen und sie zu adoptieren mit seiner Freundin und ihr ein Studium zu zahlen. Mystery-Thriller-Aspekt ist, das kann man schon verraten, dass er nicht dem wirklichen Mädchen begegnet, sondern eigentlich einer Erscheinung, weil das reale Mädchen zu dieser Zeit schon im Sterben liegt. Ob das jetzt wirklich ein Geist ist oder nur seine Projektion, das bleibt immer offen. Das Blöde ist, er idealisiert sie, weil es auch ein sehr aufgewecktes Mädchen war, von dem sehr viele im Dorf interessante Anekdoten und Geschichten zu erzählen wussten. Aber sie taucht dann, und das ist die fiese Pointe, und wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich nicht nur positive Love Stories schreiben kann, ohne nicht auch eine Inversion einzubauen. Sie begegnet ihn in seinen Träumen und konfrontiert ihn auf sehr schmerzhafte Weise mit seiner eigenen Eitelkeit und mit seinen eigenen politischen Widersprüchen, indem er, wie das in der Odyssee vorkommt, als Odysseus in den Hades geht, noch einmal alle Figuren seiner Vergangenheit über ihn Gericht halten.
Du beschreibst in dem Buch unter anderem, wie du es ja eigentlich grundsätzlich sehr gerne tust, Bevölkerungsgruppen und Bevölkerungsschichten, denen du nicht selber angehörst. Das ist etwas, was in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geraten ist.
Du sprichst jetzt auch solche Themen wie Cultural Appropriation an. Das wird einmal ganz bestimmt auch ein möglicher Vorwurf sein, dass ein alter, ob jetzt heterosexuell oder nicht, spielt da jetzt weniger eine Rolle, aber ein alter weißer Mann, der ja strotzt vor Privilegien, da plötzlich sich Karl Mayhaft anmaßt, in Ostanatolien zu wildern und sich in fremden Lebenswelten und in einer fremden Gesellschaft breit zu machen, wichtig zu machen, quasi möglichen autochthonen Autoren ihre Geschichte und auch ihre Geschichten wegnimmt oder so. Ich möchte mich nicht nur darüber lustig machen, es gibt sicher Situationen, das muss man von Fall zu Fall anschauen, wo es schon eine paternalistische Haltung gibt von wirklich privilegierteren Künstlern, die fremde Schicksale oder Themen wie Diskriminierung instrumentalisieren für ihre eigene Marktposition oder whatever. Andererseits ist mir das Thema, worüber ich schreibe, erstens einmal sehr vertraut und zweitens pflege ich so einen universalistischen oder kosmopolitischen Ansatz. Es ist jetzt vollkommen irrelevant, dass ich schon so vertraut bin mit sehr vielen Menschen aus Kurdistan, dass ich deren Lebenswelt oder deren Probleme oder deren Geschichte vielleicht sogar besser kenne als die der Tiroler, mit denen ich mich zum Beispiel nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Ich habe einen Essay über Andreas Hofer geschrieben. Aber prinzipiell meine ich, dass diese Abkapselung und dieses Essentialisieren von Opferkollektiven ein Schuss ins eigene Knie ist und eigentlich sehr kontraproduktiv. Und ich finde, wir sollten eher das Gegenteil fördern, nämlich eine absolute Empathie. Ich finde, auch rein von der Autorenposition, immer nur über das zu schreiben, was man kennt, führt ja zu einem geistigen Inzest. Schreiben ist auch Erkenntnis und Erkenntnis muss auch immer transzendent sein. Und als Scherz sage ich das immer wieder, mich interessiert nicht, was Österreicher über die österreichische Gesellschaft schreiben. Mich würde vielmehr interessieren, was ein Inuit-Autor über die österreichische Gesellschaft schreibt. Und ich finde, Autorinnen aus Kamerun sollten Tiroler Probleme behandeln und Tiroler sollten schwedische Probleme behandeln und Indio-Autoren aus den Chiapas sollten Bücher über gesellschaftliche Probleme an der ukrainisch-russischen Grenze behandeln. Es geht auch um Empathie. Es ist ja viel interessanter, sich in sogenannte fremde Welten hineinzuversetzen, nur um vielleicht dann die Erkenntnis zu haben, dass sie gar nicht so fremd sind, wie man sich es eingebildet haben, oder dass die Polarität zwischen Fremden und Eigenen ganz woanders verläuft, als man es sich selber vorgestellt hat und als es auch gesellschaftlich konstruiert wird.
Dazu passend eine meiner Lieblingsstellen, ein Paradoxon, das du, wie ich fast sagen möchte, der Literaturgeschichte hinzugefügt hast, und dass ich dich jetzt bitten würde, uns vorzulesen.
Ahmed kannte all die kulturellen Missverständnisse und mit Abscheu oder aber Amüsement sah er wieder mal seine Theorie bestätigt, dass die Menschen aufgrund von Missverständnissen einander verstanden. All die Mesalliancen, die unwissende Österreicherinnen mit unwissenden Orientalen eingingen, wären sofort gescheitert, hätten die Partner nur einen winzigen Blick ins Bewusstsein des je anderen werfen können.
Richard Schubert, Bus nach Bingöl, erschienen bei Drawa und, wer es noch nicht gemerkt haben sollte, eine dringende Leseempfehlung meinerseits.